Es kommt ein Tag nach allen Tagen dieser alten Erde, Tag des Herrn genannt. Da kommt Jesus und macht Schluss. Schluss mit Folterung, Schluss mit Ausbeutung, Schluss mit Kriegen und Geschrei, Schluss mit Krankheit und Tod. Ich freue mich auf diesen Tag. Unbändig. Vor allen Dingen, weil dann ein großes Problem meines Glaubens aufhört. Wisst ihr, ich habe ein ganz großes Problem in meinem Glauben. Ich glaube an einen Jesus, den ich nicht sehe. Das ist schwierig. An einen Gott zu glauben, den ich nicht sehe. Es kommt der Tag, da sehe ich ihn und er wird sagen, Moin Klaus, nun bist du wieder zu Hus. Ich freue mich unbändig über diese Zukunft. Eine kleine Anekdote will ich erzählen. In Rom, der Vatikan, Papst hält eine Rede. Tausende von Menschen auf diesem Vorplatz vor dem Vatikan. Und er sagt, ich muss euch eines sagen mit großem Ernst. Unser Herr kommt. Alles schweigt. Alles ist bedrückend. Dann sagt er, aber es dauert noch was. Und alle jubeln. Ja, das ist ja so mit der Zukunft. Ne? Wie du da schon sagtest, wenn man so 23 Jahre ist, dann will man noch Familie gründen, Führerschein machen, Geld verdienen. Und du hast schon einen Führerschein wahrscheinlich. Da will man noch Leben gestalten. Und jetzt kommt da einer her und sagt, du, Jesus kommt bald. Und du, oh, soll er noch ein bisschen warten? Nein, ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Das weiß niemand, das weiß Jesus selber nicht. Aber der Vater im Himmel weiß es. Warum ist das für mich persönlich so wichtig, dass meine Zukunft Jesus heißt? Und meine Gegenwart und meine Vergangenheit. Martin Luther hat einmal gesagt, die Wiederkunft Jesu ist das schöne, und jetzt passt auf, das schöne jüngste Gericht. Er spricht vom schönen jüngsten Gericht. Es gibt ein Bekenntnis, wir nennen das das apostolische Glaubensbekenntnis. Das beten schon seit Jahrhunderten Christen. Und dann heißt es über Jesus, Jesus gekreuzigt, gestorben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden, aufgefahren gen Himmel. Und wisst ihr, wie es weitergeht? Von dann er kommen wird, was zu tun? Zu richten. Schönes, jüngstes Gericht. Warum ist das eigentlich schön? Wisst ihr warum? Die Bibel sagt, es gibt eine Zeit, da hat Gott die Menschen dahingegeben. Die tun, als ob es keinen Gott gibt. Sie tun so, als ob es keine Verantwortung für ihr Tun gibt. Sie machen, was sie wollen. Und Gott sagt, nein, es gibt einen Tag, da wird jedes menschliche Leben und Werk gerichtet. Ich muss Verantwortung übernehmen für das, was ich tue und wie ich lebe. Dann ist Schluss. Gott hat das letzte Wort. Tag des Herrn genannt. Die Bibel sagt, dann werden wir an reich gedeckten Tische sitzen und lallen vor Glück. Dann werden unsere Augen ihn sehen, dessen Hände durchbohrt sind. Nun möchte ich mehr darüber sagen, über die Wiederkunft Jesu. Und ich möchte mich gründlich halten an der Bibel und so eng bleiben an der Bibel, wie es mir möglich ist. Ich bin nicht fehlerlos in meiner Auslegung, aber ich werde mir Mühe geben, weiterzumachen mit Matthäus 24, morgen Matthäus 25. Ich darf eben ganz kurz wiederholen, was ich gestern sagte. Vielleicht waren einige nicht da und eine Wiederholung tut gut. Matthäus 24, Jesus ist im Tempel mit seinen Jüngern. Der Tempel war ein gewaltiges Bauwerk. Der Tempel war der Beweis des jüdischen Volkes, der einzigartigen Beziehung zu ihrem Gott. Und die Jünger zeigen Jesus die ganze Pracht dieses Tempels. Und sie möchten, dass Jesus beeindruckt ist, dass er staunt. Jesus aber sagt nun etwas und seine Reaktion versetzt die Jünger fast in einen Schock. Er sagt, der ganze Tempel wird zerstört werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. So steht es geschrieben. Ein wahnsinniger Schock für die Jünger. Die wollten doch, dass Jesus erstaunt ist über den Tempel. Nun, sagt er, davon wird nichts übrig bleiben. Darum verlassen sie den Tempelbezirk, gingen über den Bach Kidron auf den Ölberg. Und von da blicken die Jünger mit Jesus auf diesen Tempelberg und sehen diesen herrlichen Tempel. Und jetzt sind sie allein mit Jesus und jetzt fragen sie etwas. Das steht in Matthäus 24,3. Sag uns Jesus, wann wird das geschehen? Und woran werden wir erkennen, dass du kommst und das Ende der Welt da ist? Das ist ihre Frage. Wann wird das geschehen mit dieser Tempelzerstörung? Und was wird das Zeichen deines Wiederkommenseins? Die Jünger meinten, sie stellten nur eine Frage, aber sie stellten zwei Fragen. Wann wird der Tempel zerstört und wann kommst du wieder und was wird das Zeichen sein deiner Wiederkunft? In Lukas 21, das ganze Kapitel Lukas 21, man möge das selbst lesen, beantwortet Jesus die Frage nach der Tempelzerstörung. Und in Matthäus 24 beantwortet Jesus die Sache mit seiner Wiederkehr und er gibt eine Antwort, was dann das Zeichen ist, dass er da ist bald. Und dann predigt Jesus darüber, Matthäus 24 nachzulesen. Gestern sprach ich über die Wehenzeiten. Er sagt, es werden ganz bestimmte Zeichen geschehen und diese Zeichen nennt er Wehenzeichen, dass bald eine Geburt da ist, nämlich die Geburt, Vollendung des Reiches Gottes. Nun möchte ich mit Matthäus 24 weiterfahren. Matthäus 24, 15 bis 20. Da steht, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte seht, in Klammern, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe den Schwangeren und den Stillenden an jeden Tagen. Und nun sagt Jesus etwas Merkwürdiges. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Mit den Versen 15 bis 20 nimmt die Prophetie Jesu eine andere Richtung ein. Es geht nun etwas über anderes. Bis zum Vers 14 galt die Prophetie Jesu der ganzen Welt und allen Nationen, also auch uns. Aber ab Vers 15 ändert sich das völlig. Der Augenmerk Jesu, seine Voraussagung, gilt einer kleinen Nation, einem ganz kleinen Teil dieser Erde. Diese Nation ist Israel. Also, Jesus predigt jetzt ab Vers 15 über die Zukunft in Israel und was in Israel passieren will. Jesus sagt nämlich in seiner Predigt zwei geografische Daten. A, die heilige Stätte nennt er. Die heilige Stätte, das ist der Tempelbereich in Jerusalem. Und B, Judäa. Judäa ist das Land der Juden. Das ist also der geografische Blickpunkt dieser Verse. Es wird etwas passieren an heiliger Stätte, Tempelbezirk und in Judäa, im Lande Israel. Und nun gibt Jesus die Warnung, dass auf diesem Gebiet, was ich gerade sagte, eine wirklich ungeheure Krise passiert. Eine ungeheure Krise. Und dass das Zeichen, dass die Krise da ist, dass im Tempelbezirk an heiliger Stätte etwas aufgestellt wird. Und Jesus sagt hier, es so, Gräuel der Verwüstung steht da. Ich meine, das ist meine Meinung, es wird das Regime des Antichristen sein. Und er wird, der Antichrist, die Anbetung des jüdischen Volkes fordern. Er wird die verfolgen, die diese Anbetung verweigern. Darum sagt Jesus weiter, und jetzt erwähnt er Judäa, also das Land Israel, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden an jenen Tagen, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Wisst ihr was? Das sind Worte Jesu mit außerordentlicher Dringlichkeit. Das habt ihr selbst gehört. Das ist außerordentlich dringlich. Die, die diese Krise erleben, müssen mit außerordentlicher Schnelligkeit, mit außerordentlicher Dringlichkeit handeln. Diese Dringlichkeit sagt Jesus ja mit den folgenden Worten. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinieder, um etwas aus dem Hause zu holen. Ihr wisst, dass die Häuser in dieser Gegend, von der Jesus spricht, flache Dächer haben. Und sie haben eine Außentreppe, die bis zum Dach reicht. Und Jesus sagt, wenn ihr auf dem Dach seid, geht nicht in euer Wohnzimmer, um irgendwas zu holen oder in eure Speisekammer, sondern haut sofort ab. Sofort. Du wirst keine Zeit haben, irgendetwas zu tun. Diese Eile wird noch im nachfolgenden Vers 18 noch krasser. Und wer auf dem Felde ist, und da muss jemand, ein Bauer auf dem Land gearbeitet haben, auf dem Felde ist, der kehre nicht, um seinen Mantel zu holen. Ja, was ist denn da? Jemand arbeitet auf dem Feld, die Krise entwickelt sich und der dort arbeitet, muss sofort fliehen. Er hat keine Zeit, zum Haus zu gehen, um seinen Mantel zu holen. Also beide Verse beinhalten sehr klar und deutlich, dass in Israel eine große Krise geschieht und diese Krise beginnt mit einem sehr schnellen und aggressiven Angriff auf Israel. Und in Vers 19 sagt Jesus, dass es eine große Zeit ist, vor allen Dingen für Schwangere und Stillende. Und dann steht etwas in Vers 20, und das halte ich für außerordentlich bemerkenswert. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter, und jetzt unterstrichen, bitte aufpassen, oder an einem Sabbat geschieht. Ich will noch diesen wichtigen Punkt herausführen. Jesus sagt, betet, und die Jünger hören das, und wir hören das heute, dass eure Flucht, wenn dieser aggressive Angriff auf Israel kommt, der ja noch gar nicht da war und der noch kommen wird, nicht an einem Sabbat geschieht. Betet, betet sogar darum, dass es nicht an einem Sabbat geschieht. Warum ist das wichtig, dass sie nicht an einem Sabbat fliehen müssen? Bevor Israel Staat wurde, ist ja noch gar nicht so lange her, und noch unter britischer Herrschaft war, noch gar nicht so lange her, spielte der Sabbat überhaupt keine Rolle. Über Jahrhunderte spielte der Sabbat in Israel keine Rolle. Aber seit es diesen jüdischen Staat gibt, ist dieser Sabbat in diesem Staat ein besonderer Tag, der an die Seite genommen wurde. Der Sabbat ist heute in Israel ein völlig anderer Tag als alle anderen Tage der Woche. Heute können wir also dieses Wort klar verstehen, denn Jesus geht von einer Sache aus, dass es wieder in diesem Teil der Erde sich ein jüdischer Staat etabliert hat und ein Sabbatgebot gibt. Wisst ihr, wo wir stehen zurzeit? Merkt ihr etwas, wie weit wir sind? Vers 21 geht es weiter. Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist, von Anfang der Welt bis hierher und auch nie wieder da sein wird. Aber ich würde gerne ein anderes Wort euch sagen. Würde ich gerne alles streichen jetzt. Jesus, warum sagst du denn sowas? Macht mir Angst. Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bisher und auch nicht wieder sein wird. Und dann sagt er weiter, sogleich aber nach der Trübsal jener Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren, steht da alles geschrieben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten. Jesus spricht also, dass diese Krise in Israel damit beginnt, dass große Veränderungen und Unruhen im Sonnensystem geschehen. Apostelgeschichte 2, 19 bis 21 sagt dasselbe. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommen. Und dann sagt es weiter, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Nach der Verfolgungszeit, nach der großen Krise in Israel, wird es zugleich eine kosmische Katastrophe geben. Und jetzt will ich dieses Matthäus 24 verlassen und nach Lukas 21 gehen, um es zu begreifen. In Lukas 21, Vers 25 steht, und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Dasselbe Motiv wie in Matthäus 24, jetzt in Lukas 21. Aber in einem völlig anderen Zusammenhang. Und der ist es wichtig. Dieser Zusammenhang heißt so, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das heißt, diese kosmische Katastrophe, die wir alle erleben wird, stellt Jesus in diesem Zusammenhang. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Zertreten werden bedeutet ja, dass etwas passiert, was nicht sein sollte. Gottes perfekter Wille für sein Volk Israel ist es, dass sie in Frieden in Jerusalem leben. Das ist Gottes Wille. Aber wegen ihres Ungehorsams sind sie hinausgetrieben worden. Und nun war bis etwa 1900 Jahre Jerusalem unter der Herrschaft sich ablösender Heiden. Zertreten werden unter den Heiden, sagt Jesus. Das ist eine lange, lange, lange Geschichte in Israel. Es gab mindestens 10 verschiedene heidnische Nationen, die nacheinander Regierung über Jerusalem ausübten. Jesus nennt das in Verbindung mit der kosmischen Katastrophe die Zeit der Heiden in Jerusalem. Und Jesus sagt, dass es nicht immer so weitergeht. Er sagt, das geht so lange, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Bis die Zeiten der Heiden erfüllt ist. Die Zeiten der Heiden in Jerusalem so lange, wie Heiden die Regierung in Jerusalem dominieren. Und das ist der Grund, warum das Jahr 1967 so wichtig ist. Das war das Jahr des Sechstagekrieges. Denn zum ersten Mal seit 2000 Jahren war es ab 1967 so, dass jüdische Menschen Jerusalem regiert haben. Die Zeit der Heiden ist vorbei. Der Sabbat ist wieder da, die Zeit der Heiden ist vorbei, jüdische Menschen regieren Jerusalem. Die Zeiten der Heiden in Jerusalem und in Israel gehen zu Ende. Und wir merken gerade die politische spannende Situation in Israel. Ihr kriegt das ja mit alles, nicht, was da gerade los ist. Die Geburtswehen haben begonnen, der Sabbat ist wieder da. Jerusalem hat einen jüdischen Bürgermeister und es bleibt noch eine Frage zu beantworten. Was ist denn nun das Zeichen, dass Jesus wiederkommt? Die Jünger fragen ja, wann wirst du wiederkommen und woran können wir das erkennen? Jesus gibt eine klare Antwort und ich auch. Wird es eine Supernova sein? Ein neuer großer Regenbogen wie mit dem Bund Noahs? Die Explosion einer Atombombe, kommt eine SMS vom Himmel, von Gott an alle wiedergeborenen Christen und sagen, ich bin jetzt wieder da, Alarm, Alarm, Alarm. Was wird das Zeichen deiner Wiederkehr sein? Jesus gibt eine Antwort und die gebe ich gleich ein und ich werde jetzt schon mal eure Gesichter interpretieren. Ihr werdet enttäuscht sein. Och, mehr nicht. Passt auf, ich werde recht haben. Jesus sagt einen Satz in Matthäus 24, Vers 14. Und dieser Satz endet so. Dann wird das Ende kommen. Punkt, Punkt, Punkt. Er sagt irgendwas, Komma, dann wird das Ende kommen. Und vorher sagt er das Zeichen, wann das Ende kommen wird. Ich lese Matthäus 24, 14. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, mehr nicht. Oder? Das ist das Zeichen. Das wird das Zeichen sein. Wann wird das Ende kommen? Wenn das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt allen Menschen gepredigt wird. Mehr nicht? Nee, mehr nicht. Ihr staunt ja gar nicht. Habt ihr was anderes erwartet? Nein. Was ist also das letzte und ausschlaggebende Zeichen? Es sind nicht all die schlimmen Dinge, die passieren werden, die Matthäus 24 und der Johannes-Offenbarung steht. Was wird das entscheidende Zeichen der Wiederkehr sein? Es ist das Zeichen, dass die Gemeinde Jesu ihren Auftrag erfüllt. Als Jesus diese Erde verließ, sagte er, macht Jünger aus allen Nationen, predigt das Evangelium der ganzen Welt. Das wird das Zeichen sein. Das bedeutet, Jesus sagt, in der letzten Zeit wird es eine Priorität für die Gemeinde Jesu geben. Es wird eine missionarische Gemeinde sein, die das Evangelium predigt, auf Teufel komm raus. Machst du damit? Die wichtigste Priorität der Gemeinde Jesu ist nicht, dass wir uns wohlfühlen, dass wir es uns gut geht. Baptisten haben ja ein Thema, nicht? Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Nein, nein, nein. Gemeinde ist nicht das Thema von Jesus. Gemeinde wird instrumentalisiert, die ist da, um in bester Weise das Reich Gottes zu bauen. Darum bist du in der Gemeinde Jesu. Und nicht, ich habe mich bekehrt, ich bin döpt und komme in den Himmel. Was langweilig. Christen sind Menschen, die durch die Liebe Gottes diese Welt verändern und Reich Gottes predigen und evangelisieren. Predigt, wenn ihr das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern predigt, dann komme ich wieder. Wisst ihr, warum ich so gerne Evangelist bin? Weil ich Jesus ein bisschen Dampf machen will. Es soll etwas schneller kommen. Evangelisation. Gottes Mission. Gott hat größtes Interesse daran, die Unerreichten zu erreichen. Das ist ein Wille, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, was blieb dir denn über? Ich, Evangelist? Ich bin doch kein Klaus Meyer und kein Billy Graham. Ich bin doch, das kann ich nicht. Nee, da soll man jemand anders aussuchen. Ne? Hat Jesus auch nicht gesagt. Der Epheserbrief sagt, es sind gesetzt Evangelisten und Lehrer und Hirten. Das ist ein Amt. Aber Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das gilt für jeden Christen. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Judäa bis ans Ende der Welt und sogar in Remels. Mann, hat er schon gewusst. Ich will jetzt nicht irgendwie Hüti-Hüti machen mit dem Finger drohen. Wann hast du das letzte Mal mit einem Menschen über Jesus geredet? Du sagst, oh ja, ja, puh. Pass mal auf. Ich will euch eins sagen. Ich will nicht über mein altes Leben reden, das ist also Leichen auferstehen lassen. Das war kein Gutes. Aber ich bin bekehrt worden. Und Bekehrung ist ja Chefsache, nicht? Ist Gottes Sache. Der hat mich dann gepackt. Und dann habe ich Theologie studiert in Hamburg-Horn. Und dann wurde ich ordiniert in Wena 1974. Und dann stand ich da nun, ne, als junger Pastor in Ditzamer Verlad und in Wimir. Und eines Tages bin ich hinterm Deich gegangen und sage, Jesus, warum willst du mich hier auf diesen lebendigen, großen Ort in Wimir und Verlad haben? Ich wusste nämlich gar nicht, was ich da sollte. Ich hatte anderes im Sinn. Und er sagt, ja, du sollst viele Menschen zu Jesus rufen in Ostfriesland. Ich sage, was? Wo geitert Jesus? Ja, sagte, will dir helfen. Und er erinnerte mich daran, wie es einem Petrus sagte. Er hat Petrus berufen zum Evangelisten. Und dann habe ich das auch gesagt, Jesus, ohne dich kann ich das nicht tun. Ich möchte dein Zeuge sein, aber ohne dich geht das nicht. Hast du jemals Jesus gebeten, Herr, gib mir Kraft und Möglichkeiten, Menschen von dir zu erzählen und Menschen zu dir zu führen? Muss man tun. Du wirst Dinge erleben, du wirst staunen. Du wirst staunen. dass Jesus wirklich viele Menschen erkennen. Was ist das Zeichen des Endes? Wenn das Evangelium gepredigt wird allen Völkern. Der Retter ist da, haben wir in einem Lied gesungen. Evangelium heißt gute Botschaft. Evangelium heißt, er nimmt dich an. Evangelium heißt, er macht dich zu einem neuen Menschen. Evangelium heißt, du kannst Gott total vertrauen. Evangelium heißt, er gibt uns ein nachhaltiges Leben. Welcher Herr und welcher Gott hat denn den Tod besiegt? Ich habe ewiges Leben, du auch, durch Jesus. Er macht uns froh. Er begleitet unser Leben, Evangelium. Er schenkt uns sogar Glauben. Ich lebe von der Gnade. Er geht mit mir durchs Leben, durch Freud und Leid. Er schenkt mir Gerechtigkeit. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ich bete darum, dass die Gemeinden, die ich besuchen darf in dieser Zeit, solange ich noch lebe hier in Ostfriesland, und es gibt kaum eine bessere Gemeinde als Baptistengemeinde, das ist meine feste Überzeugung, dass sie die große Herausforderung annimmt, Herr, wie können wir heute das Evangelium leben und predigen? Dass wir gepackt werden, unter Feuer kommen vom Heiligen Geist und sagen, oh nee, da bin ich zu alt, da bin ich zu jung, da bin ich zu beschäftigt für, sondern jeder muss irgendwo mit anpacken und ein Zeuge Jesu Christi werden. Der Herr kommt. In Lukas 21 steht dann noch Vers 28, wenn dies alles anfängt zu geschehen, worüber ich gepredigt habe gestern und heute. Wenn das alles anfängt zu geschehen, dann sagt Jesus, so seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung kommt. Kopf hoch, unser Herr kommt. Nicht Kopf runter, Kopf hoch, unser Herr kommt. Unser Herr kommt mit Macht und Herrlichkeit. Das wird ein Staunen und Köpfe verdrehen. Unglaubliche, herrliche Zukunft. Bist du dabei? Bist du gerettet? Die Bibel sagt, macht euch auf den Tag des Herrn bereit. Wie bereite ich mich eigentlich darauf vor? Jesus antwortet in 7 Gleichnissen in Matthäus 25, wie ich mich denn darauf vorbereite, auf Tag des Herrn. Darüber morgen Abend mehr. Amen.